der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Guten Abend am Beginn der 13. Kalenderwoche des Jahres 24, am Beginn der Karwoche, einer kurzen Woche, denn bald ist Gründonnerstag, dann Karfreitag, dann haben wir Ostern. Aber heute haben wir erstmal Montagabend. Die Woche nimmt kein Ende, aber das Schöne ist, dieser Tag hat's bebenhaft in sich, denn wir können Ihnen versprechen, es wird heute ein bisschen beben bei uns im Studio. Mein lieber Freund und Kollege Steve Schulz, geht es dir gut, mein Lieber?
Ja, mir geht's gut, vielen Dank.
Hast du das Beben auch schon mitbekommen?
Ich habe davon gehört.
Er hat
davon gehört. Gespürt habe ich es selbst noch nicht.
Ja, aber die Haare sind ausgefallen und Sie werden feststellen, auch am Ende dieser Sendung, es ist nicht der Wuchs, es ist die Logistik, aber sie bleibt erhalten. Hier ist das Radio BH1 Stadtgespräch mit Steve Schulz und Uwe Schneider. Ihnen einen guten Abend.
Hallo Sie da draußen. Danke fürs Einschalten. Ihr Radio BH1 Team.
Meine Hitsgarantie BH1.
Guten Abend, hier ist das Radio BH1 Stadtgespräch. Wir haben Ihnen angekündigt, es ist ein Tag des Bebens. In der Tat, es gab heute nämlich ein Erdbeben. In Süke, das ist im Landkreis Diepholz, also sprich in, wo ist denn das eigentlich? In Niedersachsen, na klar, südlich von Bremen. Da hat es einen auf der nach oben auf den Richterskala eine Magnitude von 3,6 gegeben. Also ein echtes Erdbeben, hat man lange nicht.
Nee, kenne ich auch nicht in Deutschland.
Eigentlich nicht, ne?
Nee, es gibt so politische Beben oder andere Beben, aber so ein Erdbeben?
Ja, ein emotionales Beben hatten wir heute, also mir ging es zumindest so. Eine Legende ist heute, wie es heißt, in den frühen Morgenstunden friedlich eingeschlafen.
Ist doch schön, wenn man das sagen kann.
Aber nicht schön, dass er gestorben ist,
Fritz Wepper. Aber schön, wenn man friedlich einschlafen kann.
Wenige Monate nach seinem Bruder, Elmar Wepper, den kennen wir alle, war auch ein toller Darsteller und wir kennten ihn alle als Synchronstimme von Mel Gibson, was die wenigsten wussten. Aber Fritz Wepper war eine Schauspiellegende, der ja, Pfarrer spielt, der spielte Rechtsanwälte, aber eigentlich seine Paraderolle war von 1974, ich glaube bis 1998, die Rolle des Hauptkommissars, wie hieß er doch? Harry Klein. Bei Derek.
Ja.
Und was war der berühmteste Satz?
Fahr den Wagen vor.
Und soll ich dir mal was sagen? In all den 281 Folgen ist dieser Satz nie gefallen.
Verrückt, oder?
Ist völlig verrückt. Ja. Aber wenn man Derek heute machen würde, dann würde es heißen, Harry, fahr dir schon mal den Wagen vor. Da sagt Harry, der lädt noch. Er war ein humorvoller Kerl, sagt man. Und insofern passt das dann, glaube ich.
Ja.
Fritz Wepper, heute mit 82 Jahren, heute Morgen friedlich eingeschlafen. Ein anderes Beben hat uns heute beschäftigt und da geht es um, es geht wieder um Recherchen. Da gibt es ein Recherchemagazin, die haben beim RKI etwas angefragt und wir können Ihnen sagen, da kam dann wirklich ein Beben raus. Denn es ging um die Corona-Maßnahmen und wie das Robert-Koch-Institut bestimmte Dinge bewertet hat. Und dann hat man gesagt, ja, wir wollen bei der Aufklärung der ganzen Pandemie, der ganzen Maßnahmen zu Corona sehr, sehr transparent sein. Und übergaben Unterlagen, die waren total geschwärzt.
Ja, sehr viele Teile davon. Also mehrere tausend Stellen waren davon geschwärzt, unter anderem auch Namen. Und da fragt man sich jetzt natürlich, wo ist da die Transparenz?
Jetzt ging das Ganze vor Gericht und jetzt mussten sie die Sachen rausgeben, immer noch teilweise geschwärzt. Und da hat es dann wirklich, da muss man sagen, da fängt es an zu schütteln. Aber halten Sie sich fest, wir spielen mal ein, zwei Musiken und dann werden wir Ihnen alles in aller Ruhe erklären, was es das mit diesem Beben eigentlich heute auf sich hatte. Wir sind gleich wieder da.
BH1.
Meine Hitsgarantie BH1.
Willkommen zurück zum Radio BH1 Stadtgespräch. Mein Name ist Uwe Schneider und mit mir im Studio ist Steve Schulz und er, ja, ich sehe ihn die ganze Zeit über seinem Manuskript, über seinem Rechner eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Warum schüttelst du, mein Freund?
Es gibt wirklich Anlass dazu. Du hast es gerade kurz angesprochen. Die veröffentlichten, muss man ja wirklich in Anführungsstrichen setzen, Protokolle, die jetzt das Rechercheteam von Multipolar eingeklagt hat. Und jetzt hat ja das RKI die Protokolle des Expertenrates veröffentlichen müssen.
Teilweise noch massiv und geschwärzt.
Immer noch ganz stark geschwärzt. Es war ja so, sie haben erst geklagt, sie wollten die Protokolle haben, die kamen dann irgendwann sehr lang verzögert, dann wurden sie veröffentlicht, ganz stark geschwärzt, dann wurde wieder geklagt, dann wurde wieder was rausgenommen und so weiter und so fort. Also das ist jetzt immer noch nicht völlig transparent, aber bei dem jetzigen Status und der Protokolle, die jetzt veröffentlicht wurden, hat sich herausgestellt, dass die ganze Verschärfung der Risikobewertung, die im März 2020 stattgefunden hat, nämlich von dem Status mäßig auf hoch, gar nicht wirklich auf eine fachliche Einschätzung beruht hat, sondern auf, und jetzt halte ich fest, auf eine politische Anweisung von einzelnen Personen.
Deren Name aber noch geschwärzt ist.
Der ist noch geschwärzt.
Das war am 17. März 2020, wenn ich mich recht erinnere, da hat das RKI das Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung von mäßig auf sehr hochgestuft.
Genau.
Und so richtig erklärlich war es nicht.
Na doch, sie haben es schon erklärt. Und zwar haben sie es damit erklärt, dass die Fallzahlen so stark gestiegen sind. Die Fallzahlen sind aber gestiegen, weil die Tests im gleichen Maße gestiegen sind. Das heißt, der prozentuale Anteil derjenigen, die positiv getestet wurden, die waren gleich. Es gab nur eine leichte Erhöhung um einen Prozentpunkt. Und der war dann ausschlaggebender Grund dafür, dass dann Maßnahmen beschlossen wurden, wie Lockdown, Abstandsregelung, Besuchsverbote. Den können wir uns sicherlich erinnern. Bei uns vis-à-vis ist eine Kirche, wenn da Menschen beerdigt werden mussten, da durften nur 2-3 Leute hin.
Aber jetzt erinnere ich mich, als damals das mit den die Anzahl der Testungen, die massiv nach oben gingen, und dann wurde gesagt, na, wenn mehr getestet wird, werden natürlich auch logischerweise viel mehr Fälle dabei durchkommen. Und das hieß, das wäre Verschwörung. Das wäre eine Verharmlosung. Jetzt kommt es ja, es gibt in diesen Protokollen, ich habe mal jetzt reingeluckt, auch die Aussage im RKI, dass die gesagt haben, dass die Infektionsgefahr oder beziehungsweise die Mortalitätsrate, die Sterberate bei Grippe im Regelfall viel höher ist als bei diesen Fällen. Also jetzt, das erzählen nicht wir Ihnen, das sind die Protokolle vom RKI, die heute veröffentlicht. Also wenn Sie heute mal in verschiedene Zeitungen gucken, der Spiegel hat darüber berichtet, die Bild-Zeitung berichtet darüber, der Fokus, die FAZ, viele berichten darüber.
Ja, die Welt auch.
Die Welt, alle berichten darüber, dass tatsächlich das ein wirklicher Skandal ist. Irgendjemand in der Politik hat gesagt, wir stufen das jetzt hoch, alles andere wird negiert, und die wussten und haben gesagt, dass alleine dadurch mit den Lockdowns erhebliche Schäden zu erwarten sind. Die haben gesagt, also die Schäden, die durch die Corona-Infektion passieren, sind bei weitem nicht so hoch wie die Schäden, die durch Lockdown entstehen können. Man hat sogar, ich habe sie gelesen, die schwerere Konsequenzen als Covid selbst. Man ginge sogar davon aus, dass eine höhere oder eine steigende Kindersterblichkeit zu erwarten sei.
Und das hat man ja jetzt mittlerweile schwarz auf weiß. Also wenn man jetzt mal wirklich auf wissenschaftlicher, empirischer Ebene mit diesen ganzen Fällen jetzt an die Öffentlichkeit geht und wenn man die entsprechend untersucht, viele sind ja belegt, dann weiß man, was man da den Kindern für Schaden zugefügt hat, aber nicht nur den Kindern, sondern der Gesellschaft insgesamt.
Am 30. Oktober, so heißt es in diesem Protokoll, da war eine Entscheidung zum Thema FFP2-Masken. Da gibt es nämlich eine Aussage vom Robert-Koch-Institut und ich zitiere, es gibt keine Evidenz für die Nutzung von FFP2-Masken außerhalb des Arbeitsschutzes. Diese könnten auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und ihr Nutzen sollte auf Arbeitsschutz von Personen, die mit infektiösen Patienten bearbeiten, begrenzt bleiben. Interessanterweise kurz danach in Berlin, Baden-Württemberg und einige andere Bundesländer haben faktisch eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt. Sie wurde verteidigt, eminent verteidigt, obwohl es überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz dafür gab. Das sagt das RKI, das sagen jetzt nicht wir oder nicht irgendwelche Schwurbelblätter. Das ist aus einem Protokoll des RKI, was heute veröffentlicht wurde.
Ganz im Gegenteil, es waren ja ganz viele Wissenschaftler, Ärzte, die gesagt haben, die ist eher gesundheitsschädlich, diese Maske. Und auch das wurde ja als Corona-Leugner und gleich in die verschwörungstheoretische Ecke gesteckt.
Es gibt auch noch eine andere, in einer Runde der Experten wurde dann diskutiert, das Argument, dass ältere, gebrechlichere Menschen auch ohne Covid-19 zeitnah versterben würden, dieses Argument sollte entschärft werden, hieß es in einem internen Vermerke dieser Debatte. Und das war dem RKI offenbar zu unbequem, denn das hat man ja dann sofort als Corona-Leugnung dargestellt. Und viele von den Narrativen, wo man sagt, das sind Corona-Leugner, das war schon, die fangen jetzt furchtbar an zu wackeln. Also, na klar, war es eine gefährliche Krankheit, ist es eine gefährliche Krankheit, aber offensichtlich in einem anderen Verhältnis zu sehen, als es damals erklärt wurde. Und das ist eigentlich der eigentliche Skandal. Und als es schon in der Politik und in der Medizin im Wesentlichen bekannt war.
Genau, die Fakten wurden verdreht, beziehungsweise die wurden nicht offengelegt und es wurden eben falsche Fakten geschaffen. Und da muss man sich jetzt wirklich fragen, was ist da Fake News und welche Intention steckt dahinter, welche Absicht steckt dahinter, diese Maßnahmen und diese Entwicklung so zu forcieren, wie es stattgefunden hat.
Am 5. März 2021, also vor gut 3 Jahren, haben die Experten darüber beraten, ob für Geimpfte und Genesene eine Ausnahme von Corona-Beschränkungen gemacht werden sollte. Und das Ergebnis hieß, dies wäre fachlich nicht begründbar. Das Impfzertifikat sollte keine Grundlage für Vorrechte sein, hat selbst die WHO gesagt, denn die sehen da oder haben darin damals eine Diskriminierung nicht Geimpfter gesehen. Aber Fakt ist, knapp 6 Monate später kam die 3G-Regel und damit die Lockerung für Genesene, Getestete und Geimpfte. Und Ungeimpfte wurden dann in weiten Teilen vom öffentlichen Leben ausgesperrt. Also das ganze Gegenteil von dem, was wissenschaftlich erkannt war, wurde uns aber anders erklärt.
Völlig anders, aber sie wurden ja nicht nur ausgegrenzt von dem gesellschaftlichen Leben, sondern sie wurden ja wirklich, ich sag mal, fast schon verfolgt. Es gab ja eine Hetze gegen Ungeimpfte. Ich kann mich da erinnern, egal welches Programm man anmachte, es war immer die Rede von der Pandemie der Ungeimpften.
Korrekt.
Ne? Wir müssen uns schützen und die Ungeimpften, die sind schuld daran, dass es die Pandemie überhaupt noch gibt. Und das ist eine Sache, die ist für mich, das ist für mich Hetze.
Das war Hetze und vor allen Dingen vor dem Hintergrund. Und wie gesagt, ich sage zum dritten Mal, meine lieben Damen und Herren, wenn Sie uns jetzt hören, das ist jetzt keine Verschwörung, von denen wir irgendwas sagen. Das sind offizielle Protokolle des RKI, die herausgeklagt wurden von einem neuen Recherchemagazin, Multipolar oder wie die heißen, keine Ahnung, völlig egal. Aber viele Zeitungen, viele Medien berichten heute darüber. Ich bin gespannt, ob es heute auch in der Tagesschau ist oder in anderen Medien. Aber es ist tatsächlich so, dass da gab es deutlich mehr Informationen, die man dann der Öffentlichkeit vorenthalten hätte, die vieles hätten einfach relativierter machen können.
Und ich bin sehr gespannt, was die weitere Öffnung der geschwärzten Stellen jetzt noch ergeben wird.
Der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Das Radio BH1 Stadtgespräch immer montags, mittwochs und freitags. Diesen Freitag nicht, da haben wir ja Karfreitag. Aber ansonsten immer im Regelfall. Und Stadtgespräch heißt, was kann man statt eines Gespräches tun? Man kann sich anschweigen. Nein, nein. Wir wollen über die Dinge reden, die am Abendbrotstisch, am Frühstückstisch, im Kollegenkreis immer mal für eine kleinere, naja, sagen wir mal so, für ein Schmunzeln oder ein Kopfnicken oder ein Kopfschütteln auf jeden Fall gut ist. Themen, die man wissen sollte, die vielleicht so im Alltag untergehen und die die geschätzten Kolleginnen und Kollegen anderer Medien nicht immer unbedingt so auf dem Schirm haben oder haben wollen. Ein Thema, das wir tatsächlich aber auch bei den Kollegen im Tagesspiegel entdeckt haben, da geht es jetzt um, da könnten wir jetzt einen anziehen, es geht um Cannabis, die Legalisierung. Da gibt es jetzt im Brandenburger Landtag offensichtlich auch eine Entscheidung.
Ja, es gab jetzt am letzten Freitag eine Entscheidung und zwar hat Ministerpräsident Woidke die wohl alleine getroffen. Insofern hatte sich dann die Gesundheitsministerin von Brandenburg, Ursula Nonnemacher von Die Grünen, darüber aufgeregt, weil in gemeinsamen Verhandlungen vorher unter anderem mit dem Innenministerium bzw. mit dem Innenminister Michael Stübgen war vereinbart worden, dass man sich im Rahmen der Abstimmung, die ja dann im Bundesrat zu dem vorgelegten bzw. schon durch den Bundestag gegangenen Gesetzentwurfs, dass man sich dazu dann neutral verhalten sollte. Das hat Woidke nicht gemacht, sondern er hat dafür gestimmt, dass in dieser Frage nochmal die Anrufung des Vermittlungsausschusses nochmal durchgeführt werden sollte. Das hatte allerdings nicht die Mehrheit gefunden, sodass dann das Gesetz praktisch durch den Bundesrat gegangen ist. Und jetzt darf man ab dem 1.4. dieses Jahres auch Cannabis anbauen. Und man darf offiziell konsumieren, beziehungsweise auch eine gewisse Menge dann privat behalten und so weiter. Also das wird jetzt etwas gelockert.
Sinn und Zweck ist ja, um den Drogenkonsum sozusagen aus der Illegalität hinausholen, schwieriges Wort. Wenn man mal nach Holland schaut, haben die ja davon abgeraten. Wir sagen, überlegt mal, ob das wirklich clever ist. Wir können es nicht mehr zurücknehmen. Wir haben das vor vielen Jahren ja eingeführt. Aber es hat auch andere Probleme. Aber gut, sei es drum, wollen wir jetzt mal ausprobieren. Wollen wir nicht unken, wenn man es jetzt probieren möchte. Ich frage mich jetzt nur, wenn du unter Alkohol kein Auto fahren kannst, wie weist man denn nach, ob jetzt jemand eine Tüte geraucht hat oder nicht? Wie geht denn das? Gibt es auch einen Bluttest?
Natürlich, klar.
Aber es gibt keinen Atemalkoholtest.
Ein Alkohol nicht, nee.
Aber ja, also du kannst Atemtest
sicherlich
oder so.
den Wert der entsprechenden Stoffe nachweisen.
Okay, aber ich nur bin mit Bluttest
kein, weder Polizist noch Kiffer. Von daher kenne ich mich mit dem Thema überhaupt nicht aus. Aber es gibt Möglichkeiten nachzuweisen.
Ich dachte nur, weil du eine SPD-Vergangenheit hast. Kleiner Scherz.
So. Aber das Interessante ist dabei, der Nonnemacher hat ja dem Woidke so ein bisschen Privatwahlkampf vorgehalten. Und sie sagte, man sieht sich immer zweimal und es sind ja jetzt Ende dieses Jahres im September sind ja Landtagswahlen. Von daher hat sie da schon darauf hingewiesen, wenn solche Vereinbarungen im Vorfeld dann in der Realität oder im eigentlichen Abstimmungsverhalten dann nicht umgesetzt werden, dann müsste man sich warm anziehen, was die zukünftigen Koalitionsgespräche anbelangt. Also von daher werden die wahrscheinlich etwas härter geführt.
Apropos warm anziehen, wir hatten vor einiger Zeit das Thema, dass die Mohrenstraße, die drei Mohren, sollten umbenannt werden. Es gab Menschen, die sagten, nein, das wäre rassistisch. Wir hatten noch das Thema, dass mit den Mohren ja nicht, wer auch immer, da sind die Mauren gemeint. Eigentlich ein nordafrikanisches genau. Volk, ein sehr gebildet, meist Mediziner und also medizinisch gebildet und auch handelnd. Ja. Aber egal, wenn man das jetzt als rassistisch sehen möchte und Menschen fühlen sich dann angegriffen. Aber jetzt gibt es wohl offensichtlich einen Vorschlag, einen Kompromiss und man hat auch schon einen Namensvorschlag.
Ja, ein Kompromiss ist jetzt noch nicht in Sicht, aber der Name ist schon mal genannt worden.
Verrat ihr uns.
Und zwar soll die Straße Carola-Buhlmann-Straße heißen.
Und wenn Sie jetzt überlegen, wer Carola Buhlmann ist, dann sind Sie eventuell kein echter Potsdamer oder es interessiert Sie einfach nicht. Oder Sie warten jetzt gespannt drauf, was Steve Stolzin erzählt, wer eigentlich Carola Buhlmann ist. Ich habe es auch nicht gewusst. Du hast es mir erzählt und dachte, komm, wer ist Carola Buhlmann?
Carola Buhlmann ist eine Künstlerin, und zwar eine Keramikkünstlerin, die wahrscheinlich berühmteste Familie in Potsdam kreiert hat. Und zwar die Familie Grün. Und die Familie Grün steht ja, wie jeder Potsdamer und jeder Tourist in Potsdam weiß, in der Brandenburger Straße und freut sich dort über die vielen Menschen, die an ihr vorbeilaufen.
Tja. Und da haben wir doch wieder was gelernt. Sehen Sie, auch dafür ist Radio BH1 gut. Und was es sonst so in Potsdam, Berlin, Brandenburg oder dem Rest der Welt so Wissenswertes zu berichten gibt, das verraten wir Ihnen gleich hier im Radio BH1 Stadtgespräch.
BH1. Mehr braucht man nicht.
Meine Hitsgarantie BH1.
In Berlin, Brandenburg, Potsdam zu Hause, aber auch in der Welt unterwegs. Das sind wir hier im Radio BH ein Stadtgespräch. Und wenn Sie jetzt so kurz vor Ostern überlegen, ach, wollen wir nicht mal was Tolles kochen, dann haben wir jetzt einen ganz wichtigen Tipp für Sie. In Österreich hat es nämlich ein Pärchen erwischt, die wollten sich eine Bärlauchsuppe kochen und haben aber die falschen Gräser gegriffen und sind im Krankenhaus gelandet. Ich glaube, sie haben es auch nicht überlebt. Und deswegen sollten wir Ihnen ganz kurz die Warnung mitgeben, weil die Bärlauchsaison hat begonnen. Und wenn Sie mal den alten Mauerweg da an der hier am Wannsee unten langlaufen, richtig bis zum Schloss Klinike, da duftet es wunderbar nach Bärlauch. Da können Sie reingreifen und Bärlauch holen. Aber woanders machen Sie es nicht, denn Bärlauch hat auch ganz giftige Doppelgänger. Jetzt sagen Sie, was erzählt denn der da? Tatsächlich, das Maiglöckchen sieht fast aus wie Bärlauch. Und das ist aber hochgiftig für Menschen und auch die Herbstzeitlose. Das ist jetzt nicht eine ältere Dame gemeint, sondern die Herbstzeitlose oder auch wenn man mal später sich was kauft, zum Losen halt. Nein, die sehen sich sehr, sehr ähnlich, aber sind hochgiftig, also toxisch für Menschen. Mhm. Wie gesagt, zu Bärlauch. Vor allem, sie riechen nicht wie Bärlauch, so ein bisschen nach Knoblauch. Wolltest du nochmal sagen. Aber es gibt was anderes und das ist noch ganz wichtig, so zum Rausschmeißen. Das berühmte 29-Euro-Ticket. Das soll jetzt nun doch nicht kommen, oder doch?
Ja, das ist die Frage. Momentan sieht es eher danach aus, als würde es doch nicht kommen. Das 29-Euro-Ticket war ja ursprünglich von der SPD versprochen worden im Rahmen der damaligen Wahlen. Die CDU hat es damals ganz stark kritisiert und jetzt ist es auch so, dass die Grünen gesagt haben, nee, können wir uns nicht leisten, wir sind alle überschuldet, geht nicht. Denn es gibt ja schon das 49-Euro-Ticket für alle Normalverdiener und es gibt das 9-Euro-Ticket für alle sozial Schwächeren.
Was ist dann das 29-Euro-Ticket?
Es wäre genau so ein Zwischending, womit man dann eben sich in Berlin frei bewegen könne.
Damit weißt du schon mehr als ich. Ich dachte, es gab mal das 9-Euro-Ticket zu Corona-Zeiten und das hat man dann auf 49 Euro hochgeschraubt, weil es sonst zu teuer war. Und jetzt die 29-Varianten. Es gibt mehrere Varianten mittlerweile.
Ja, und diese 29, die gibt's aber jetzt noch nicht. Die sollte eingeführt werden, wird jetzt aber wahrscheinlich doch nicht, weil die kritischen Stimmen jetzt schon immer lauter werden.
Also wenn Sie kein Bahnticket haben, dann fahren Sie doch mit dem Auto. Jetzt könnten Sie sagen, ach Auto, wann tankt man da? Und da gibt es jetzt vom ADAC als kleinen wirklichen Rausschmeißer ein Diagramm, die haben errechnet, dass es eine Formel gibt, wann Benzinpreise am günstigsten sind. Wenn Sie einen Stromer fahren, ist das jetzt wahrscheinlich für Sie nicht interessant, aber falls Sie mal ein E-Auto haben, beziehungsweise mal ein Auto haben, vom Mietwagen zum Beispiel, der kein, und die meisten Autoverbindungen haben die Stromer abgeschafft, wo Sie tanken müssen, können wir Ihnen sagen, tanken Sie immer vor Mitternacht. Also am besten so um 21 Uhr, 22 Uhr bis 23.45 Uhr, dann gehen die Preise wieder hoch. Und am teuersten ist es morgens übrigens zwischen 7 Uhr, ja, ich schaue mir das Diagramm mal so an, so 7.15 Uhr ist extrem teuer und geht dann so gegen 11.45 Uhr, 12 Uhr wieder runter. Aha. Und im Laufe des, es bleibt eigentlich immer dann unter dem Durchschnitt, aber wirklich am allergünstigsten ist es so gegen, 22.30 Uhr, 23 Uhr, 23.30 Uhr, wenn Sie da tanken. Aber danach nicht mehr, dann wird es wieder teuer.
Kleine Episode dazu.
Ja, bitte.
Ein Bekannter von mir arbeitet an der Tankstelle und es gibt diese Apps, die einem über den aktuellen Stand des Benzinpreises informieren.
Ja.
Und wenn diese Apps dann einen günstigen Preis veröffentlichen, dann ist der Ansturm an die Tankstelle ganz groß. Es ist aber oft so, dass sich dieser Benzinpreis binnen Minuten ändert. Das heißt, die kommen dann an und denken, oh, ich tanke jetzt für 1,75 und dann kommen sie an die Tankstelle und dann ist 1,79 und dann meckern die und schimpfen. Und dann steht die ganze Tankstelle voller enttäuschter Tankender, die dann dachten, sie könnten für 4 Cent weniger tanken.
Aber da haben wir jetzt einen guten Tipp für Sie. Wenn Sie immer nur für 50 Euro tanken, sind Sie nie enttäuscht. Sie kommen noch nicht so weit. So, in dem Sinne, das war Lebensweisheit, Lebensweisheit auf Radio BH1. Ich bedanke mich bei meinem Freund
Steve Schulz.
Mein Name ist Uwe Schneider und wir wünschen Ihnen einen zauberhaften Montagabend. Guten Abend.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine Hits-Garantie.